Zuhören. Der Podcast der Jungen Wirtschaft Vorarlberg.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe von Zuhören. Ich, Julia Grahammer und mein Vorstandskollege René Jauck dürfen unseren heutigen Gast ganz herzlich begrüßen. Uns gegenüber sitzt Magdalena Rogl, Projekt Lead Diversity and Inclusion bei Microsoft Deutschland. Magdalena, ein herzliches Hallo und ganz vielen Dank, dass du heute die Zeit für uns nimmst.
Ja, danke euch für die Einladung.
Zu deiner Vorstellung vielleicht kurz. Du warst zuvor Head of Digital Channel bei Microsoft. Wie kam es zum Wechsel und was genau ist deine Aufgabe bei Microsoft? Was macht man als Diversity und Inclusion Lead?
Ja, genauso wie in der alten Rolle, finde ich, ja, muss man das jeden Tag so ein bisschen neu für sich rausfinden. Und ich glaube, das ist auch so die Einstellung, mit der ich immer an die Arbeit gehe, dass ich sage, es geht nicht darum, dass mir jemand sagt, was ich tun soll, sondern es geht auch darum, dass ich meine Ideen einbringe, dass ich meine Kreativität einbringe und auch eben schaue, was sehe ich gerade als wichtig, als Priorität und wie setze ich das um. Die Stelle davor, eben Head of Digital Channels, war in der Unternehmenskommunikation. Ich war im Prinzip so, ich sage immer, eine Pressesprecherin für die digitalen Kanäle, habe auch viel Social Media gemacht und habe mich aber in der Zeit auch schon ganz stark intern für Diversity und Inclusion Projekte eingesetzt. Ich habe zum Beispiel unsere LGBTQI+-Community geleitet 4 Jahre und ja, das sind einfach Dinge, die mir sehr wichtig sind. Das ist was mich antreibt, die Wirtschaft diverser zu machen, vor allem die Digitalwelt. Und ich glaube, das Engagement, was ich da halt nebenher gemacht habe, hat ja auch dazu beigetragen, dass ich jetzt diese neue Rolle bekomme. Jetzt bin ich in der Personalabteilung, ganz anders als Kommunikationsabteilung, aber eben auch unglaublich spannend und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mich jetzt Vollzeit um diese Herzensthemen kümmern darf.
Was ist denn für dich persönlich Diversity?
Ganz einfach übersetzt tatsächlich Vielfalt. Und das Schöne ist, unsere Welt ist vielfältig. Die Vielfalt ist schon da, wir müssen nur jetzt dafür sorgen und ich finde auch, wir haben die Verantwortung, diese Vielfalt, die wir in der Welt haben, eben auch in der Wirtschaft abzubilden, in der Digitalwelt abzubilden und möglichst eben in alle Lebensbereiche reinzubringen. Und das ist nicht nur was, was wir als Verantwortung haben, sondern vor allem auch was wir als Chance haben, weil ich glaube, dass es eben ganz, ganz viele Chancen vor allem für die Wirtschaft mit sich bringt.
Spannend. Jetzt hat ja das Wort Diversity und Inclusion, das hat sich ja in den letzten Jahren verändert, die Wahrnehmung ist gestiegen. Glaubst du, dass globale Unternehmen ohne diese Funktion gar nicht mehr sein könnten oder sollten? Oder sollten auch KMU-Betriebe so eine Funktion schaffen?
Ich weiß nicht, ob es unbedingt so eine Funktion sein muss. Ich glaube aber, so ein eigenes Bewusstsein als Unternehmen dafür zu entwickeln, wie stehen wir da in den Bereichen? Wie divers sind wir? Wie inklusiv sind wir? Ermöglichen wir diese Diversität? Das ist ganz, ganz wichtig. Ob das dann jemand ist, der so einen Titel hat wie ich oder ob das eben jemand als Teil der Unternehmensführung ist, ob das jemand aus der Personalabteilung ist, vielleicht aus der Change-Abteilung, wie auch immer. Das ist, glaube ich, ganz egal. Aber dieses, wie gesagt, Bewusstsein dafür zu entwickeln und sich damit auseinanderzusetzen, ehrlich zu reflektieren und in den Spiegel zu schauen, das müssen alle Unternehmen, die irgendwie zukunftsfähig sein und bleiben wollen.
Wie wird denn das bei Microsoft gelebt? Diversity, wie stellt sich das dar?
Tatsächlich, wie es eigentlich das Wort schon sagt, sehr, sehr vielfältig, auf sehr vielfältige Art und Weise. Was mich besonders begeistert und wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass es sowohl von oben nach unten gelebt wird, also die Geschäftsführung da auch ganz klar Ziele damit verbindet, aber eben auch von unten nach oben, also sogenannte Grassroots-Bewegungen im Unternehmen, wo sich eben Communities zu verschiedenen Themen bilden, wo verschiedene Projekte umgesetzt werden. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich quasi in der Mitte sein darf und alles so ein bisschen mit begleiten, koordinieren, was natürlich bei so einem großen Unternehmen dann auch wichtig ist, dass man so ein bisschen die Enden auch wieder miteinander verbindet und dass man schaut, dass man auch ein gemeinsames Ziel hat und diese Kräfte, die es eben gibt im Unternehmen, bündelt. Und das ist nicht immer einfach und das ist nicht die bunte, schöne Regenbogenwelt, wie Diversity gerne dargestellt wird, weil Menschen, die anders sind als wir, sind anstrengend. Wir haben ja alle so die Eigenschaft, dass wir uns gern mit Menschen umgeben, die so sind wie wir, die so denken wie wir, die so ein bisschen die gleichen Werte haben. Aber dann ist es eben keine Vielfalt. Und sobald wir die Vielfalt in Teams bringen und Unternehmen bringen, wird es auch anstrengend, weil es halt ganz viele verschiedene Menschen sind mit anderen Meinungen, mit anderen Hintergründen, vielleicht auch mit anderen Werten. Und das ist anstrengend, aber ich glaube, diese Anstrengung lohnt sich absolut.
Und wie schafft ihr es als Microsoft, die Menschen auch wirklich alle zu erreichen? Also das, was du sagst, intern, was schon passiert in Aktivitäten, auch wirklich die gelebte Inklusion und Diversität auch nach außen ist, also dass Leute wieder auf euch aufmerksam werden, auch bei euch arbeiten zu wollen, aber eben genau das auch sehen, was bei euch schon alles gemacht und getan wird.
Mhm. Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man das Ganze auch sichtbar macht und natürlich eben, dass wir als Unternehmen auch zeigen, wir wollen diese vielfältigen Mitarbeitenden haben. Und da muss ich sagen, haben wir echt noch einen Weg vor uns, weil wir das sehen bei den Bewerbungen, dass sich viele Menschen nicht trauen, sich bei uns zu bewerben oder da so eine Hürde sehen. Und wenn ich rückblicke, ich glaube, bei mir war das ähnlich und ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht einfach so jetzt beworben. Aber auch da liegt ja wieder eine Chance, dass wir die Vielfalt der Mitarbeitenden nutzen, dass die ihre Kontakte auch mit reinbringen, dass die Empfehlungen mit reinbringen. Und eben das Thema Sichtbarkeit ist ganz wichtig, dass wir eng mit der Unternehmenskommunikation arbeiten. Da habe ich ja Gott sei Dank durch meine alte Rolle ganz gute Connections in das Team, dass wir eben die Dinge, die wir tun, auch sichtbar machen. Und was du auch angesprochen hast, dass wir wirklich auch zeigen, dass es eine Verantwortung ist, die alle haben im Unternehmen. Und das ist bei uns sehr spannend gelöst, wie ich finde, und gleichzeitig eigentlich sehr simpel. In unseren Zielvereinbarungsgesprächen, die bei uns dreimal im Jahr stattfinden und eben alle Mitarbeitenden machen müssen, da steht ein Punkt drin, Diversity und Inclusion. Und alle Mitarbeitenden, egal ob das der Praktikant ist oder die Geschäftsführerin, müssen da dreimal im Jahr ausfüllen, was sie für Diversity und Inclusion machen im Zeitraum der nächsten Monate. Und das finde ich ganz, ganz wichtig als Hebel, um eben einerseits zu zeigen, es ist unsere aller Verantwortung und andererseits aber zu zeigen, es ist auch unsere aller Chance. Wir alle können was tun. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass es einfach dieses Gemeinschaftsgefühl auch gibt und wir sehen, wir sitzen alle im gleichen Boot miteinander.
Du sprichst doch aber auch von einer Hürde. Warum ist es doch noch immer, auch im Jahr 2022, so, dass man eigentlich für Diversity und Inclusion einen eigenen Themenbereich braucht?
Ich glaube tatsächlich, es braucht ihn nicht unbedingt. Mhm. Und ich weiß vor allem auch, dass viele Unternehmen sich das gar nicht leisten können. Also das ist ja auch unsere Situation, die ist ja auch sehr privilegiert. Wir sind ein sehr großes Unternehmen, wir sind ein globales Unternehmen und wir haben natürlich ganz andere Ressourcen, die wir nutzen können. Und ich glaube nicht, dass es eine eigene Abteilung oder einen eigenen Titel braucht. Da haben wir auch vorher schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber diese Reflexion dazu ist ganz, ganz wichtig, weil wir eben gerade in der Wirtschaft sehen, dass es so enorm schwierig ist, wirklich die Talente für sich zu gewinnen. Das wird immer schwieriger und die jüngeren Generationen haben auch unglaublich hohe Ansprüche an die Arbeitswelt. Zu Recht, möchte ich sagen. Also ich finde es immer schade, wenn die dafür ein bisschen verurteilt werden, weil ich finde es wichtig, dass man so hohe Ansprüche hat. Und es gibt zum Beispiel eine ganz interessante Zahl. 72% der Millennials würden ihren Job wechseln für ein Unternehmen, das sich stärker für Inklusion einsetzt. Und das muss man sich wirklich mal so durch den Kopf gehen lassen. Das ist eine enorm hohe Zahl. Und deshalb glaube ich eben, es ist eine Aufgabe für alle Unternehmen und es ist nicht einfach, aber es lohnt sich.
Und seit ihr das im Unternehmen stärker thematisiert, hast du das Gefühl, dass auch wirklich eine Art kultureller Wandel stattgefunden hat, auch bei den bestehenden Mitarbeitern?
Absolut. Also ich glaube, es ist gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich ein kultureller Wandel. Eben alleine, dass wir ganz viel über Themen wie Diversity und Inclusion in der Gesellschaft sprechen. Das ist bei euch in Österreich genauso wie bei uns in Deutschland. Das Thema ist einfach sehr groß geworden und sehr deutlich geworden. Und natürlich auch im Unternehmen. Und auch da, finde ich, sind es Wellenbewegungen. Und es gibt immer wieder auch Leute, die so ein bisschen vielleicht eine Gegenstimme erheben. Und auch das ist ja wichtig, weil auch das ist ja im Prinzip Diversität in sich und Vielfalt, dass wir halt auch eine Meinungsvielfalt dulden müssen und auch das akzeptieren müssen, wenn jemand sagt, so finde ich einen totalen Schmarrn, was ihr da macht. Aber mein Ziel ist eben wirklich mit ich sage immer, grenzenloser Empathie und Neugier auf diese Menschen besonders auch zuzugehen und zu sagen, okay, was hindert dich daran? Wovor hast du Angst? Was ist das, was sich bei dir so dagegen sträubt? Und wie können wir das lösen? Und das finde ich ganz, ganz wichtig, gerade in dem Bereich, aber ehrlich gesagt auch in allen anderen Bereichen, dass wir Menschen, die eine andere Meinung haben als wir, nicht verurteilen, sondern dass wir wirklich bestenfalls mit viel, viel Neugierde daran gehen und versuchen zu verstehen, was diesen anderen Mensch zu dieser Meinung bringt und wie wir vielleicht irgendwie auch auf einen gemeinsamen Nenner kommen können.
Also ist Vielfalt und Diversity einfach auch die Offenheit und Neugierde.
Ganz klar.
Neue Dinge oder neue Personen und neue Meinungen einfach auch.
Absolut.
Du hast ja im Vorfeld etwas in die Zukunft geschaut. Einerseits beim Thema Talent und andererseits habe ich vernommen und mir notiert, dass es ja die Vielfalt ausmacht. Und dennoch umgeben sich ja Leute gerne mit Leuten, die dieselben Werte etc. haben. Wir von der jungen Wirtschaft, wir sind ja immer auf der Suche und wollen junge Leute motivieren, Unternehmer zu werden. Und die sind meistens umgeben von Nicht-Unternehmern und sind dort die Andersdenkenden. Was hast du für Best-Practice-Tipps für junge Unternehmer, um diese Hürde zu überspringen, dass die Verwandten, Bekannten nicht sagen, tu das nicht, du hast einen sicheren Job, keine Veränderung und dass in der Familie auch die Gespräche auf einem Niveau geführt werden, dass die jungen Leute motiviert bleiben, dass es erlaubt ist, anders zu denken?
Boah, große Frage und glaube ich sehr, sehr schwierig zu beantworten, aber ich kann das nachvollziehen. Also ich bin ja selber so ein bisschen ein Wildgewächs und meine Karriere ist überhaupt nicht geradlinig. Ich habe bis heute kein Abitur oder Matura, wie man bei euch sagt. Ich habe kein Hochschulstudium. Ich bin gelernte Kinderpflegerin. Das heißt, ich kenne das, dieses Gefühl, wenn irgendwie das Umfeld so ganz anders funktioniert. Und für mich war es eben ganz wichtig, auch hier wieder diesen Mut zu ergreifen und auch für mich zu sehen, ich probiere es jetzt einfach aus, weil was habe ich zu verlieren? Und das ist, glaube ich, eine schöne Methode, die ich tatsächlich auch gerne nutze, zum Beispiel mit meinen Mentees oder mit meinen Mitarbeitenden, dass ich sage, was ist jetzt das Worst-Case-Szenario? Was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren würde, wenn du das ausprobierst? Und es gibt Dinge, die passieren können, gar keine Frage. Aber wenn wir dieses Worst-Case-Szenario wirklich immer bis zum Schluss durchgehen, dann merken wir, im Regelfall sterben wir nicht, im Regelfall stirbt niemand, der beteiligt ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich so auszuprobieren. Und gerade wenn wir über die junge Wirtschaft sprechen, also über junge Menschen, auch da gibt es wieder eine ganz spannende Statistik. 65% der heutigen SchülerInnen werden in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Das heißt, wir müssen diesen Mut entwickeln, uns auszuprobieren. Wir können uns nicht auf einen Weg einschießen und sagen, das mache ich und das wird mein Leben lang mein Job sein. Die Arbeitswelt verändert sich und wird sich immer schneller verändern. Und ich glaube, da stecken ganz, ganz viele Chancen drin, uns auszuprobieren und Sachen anzuschauen. Und auch als Unternehmenssicht kann ich sagen, dass Menschen, die zum Beispiel schon mal gegründet haben oder die in der Wirtschaft für sich was probiert haben, dass die sehr, sehr interessant sind, auch als Talente für große Unternehmen wie Microsoft, aber auch viele andere. Und wenn man zum Beispiel ein Startup gegründet hat und das hat nicht funktioniert, das ist kein Manko, ganz im Gegenteil. Für viele Unternehmen ist das was, wo sie im Lebenslauf sagen, genau solche Menschen will ich, weil die wissen, wie es ist, was auszuprobieren, die wissen, wie es ist, ein Projekt aufzusetzen, die wissen aber auch, wie es ist, wenn was scheitert und aus jedem Scheitern lernen wir einfach auch noch mal was. Und deshalb kann ich nur sagen, probiert es euch aus, habt den Mut, findet die Neugier, weil es hilft euch nur weiter, euch selbst besser kennenzulernen und auch attraktiver für die Arbeitswelt zu werden.
Du gerade sagst, in der Talenteausbildung bzw. auch in der Talente-Rekrutierung, was muss ich da noch tun, damit auch genau schon zu dem Zeitpunkt Diversity wirklich gelebt wird?
Ach, ganz, ganz viel. Und tatsächlich ist das auch ein Punkt, auf den ich mich gerade sehr stark auch konzentriere, gemeinsam mit anderen Menschen bei uns in der Personalabteilung, auch zum Beispiel unserem Recruiting-Team, dass wir eben schauen, was hindert Menschen daran, sich bei uns zu bewerben? Was sind da vielleicht auch die Vorbehalte, die man hat oder auch die Vorurteile gegenüber einem Unternehmen wie uns? Und was wir jetzt weltweit eigentlich fast schon komplett durchgesetzt haben, ich sage fast, weil es gibt immer noch Ausnahmen, wo es durchrutscht, aber ich bin da sehr achtsam, dass wir zum Beispiel keine Abschlüsse mehr in den Job Descriptions haben. Also wenn wir eine Stellenausschreibung haben, dass es nicht die Bedingung ist, dass man irgendeinen Abschluss dafür hat. Ihr wisst, ich habe selber schon gesagt, ich habe selbst keinen Abschluss und bisher hat es mir nicht geschadet. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele prominente Menschen, gerade in der Wirtschaftswelt, die nie einen Abschluss gemacht haben. Und das ist so ein Punkt, wo wir versuchen, einfach den Menschen zu zeigen, wir sind offen für Quereinstiege. Wir versuchen auch, die Geschichten zu erzählen von Menschen, die bei uns arbeiten, die einen Quereinstieg machen, die eben eine Bildungsdiversität mitbringen oder eben auch Menschen mit Behinderung, auch das zu zeigen, hey, wir wollen das, wir sind ganz offen dafür und wir möchten auch diese Vielfalt nutzen für uns. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun, aber wir sehen eine positive Veränderung und das macht mich ganz optimistisch.
Jetzt sind die Leute dann ongeboardet, oder? Die ihr sucht. Wenn wir jetzt rüber switchen zum Thema Führung. Wie hat sich deiner Meinung nach das Thema Führung der letzten beiden Jahre verändert? Du hast gesagt, 72% würden für Inclusion wechseln. Es gibt ja immer noch sehr viele, vor allem bei KMU-Betriebs, da gibt es den Chef. Seine Meinung zählt, oder? Und sollte er mal Regel 2 nicht recht haben, tritt Regel 1 in Kraft. Was rätst du denen oder wie ist die Mitarbeiterführung zu handhaben, dass das in Zukunft funktioniert?
Es gibt ja so einen schönen Spruch, also Menschen starten bei einem Unternehmen wegen dem Unternehmen. Meistens, weil sie es spannend finden, oft weil es eine große Marke ist, ein großer Name oder weil es halt inhaltlich interessant ist. Und Menschen verlassen Unternehmen wegen dem Management. Und das kann man ganz stark sehen in Austrittsgesprächen oder auch in Menschen, die eben erzählen, warum sie gewechselt haben. Das liegt immer sehr stark am Management. Und ich glaube, das müssen wir wirklich im Kopf behalten, dass wir da dieses menschliche Miteinander brauchen. Und um deine Frage konkret zu beantworten, ich glaube, da hat sich Führung sehr verändert, beziehungsweise das Bewusstsein über Führung, dass es sehr viel mehr um die Menschlichkeit geht. Aus meiner Sicht muss eine Führungskraft keine Fachexpertise haben, sondern eben sehr, sehr viel stärker diese menschliche Expertise. Muss Lust haben, Menschen zu führen, muss Spaß haben, an Menschen zu arbeiten, muss ein Verständnis haben für Menschen, für Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich aus jemandem das Beste auch rauskitzeln, wie kann ich jemandem dabei helfen, diesen Mut, diese Neugier zu entwickeln, wie kann ich jemanden dazu befähigen, über sich hinauszuwachsen. Und das sind Dinge, die Führung braucht, die Management braucht. Und ich habe für mich immer gesagt, ich möchte in meinem Team Menschen haben, die fachlich besser sind als ich. Weil ich glaube, dass das ein Team ganz stark ausmacht, dass ich eben denen auch 100% vertraue in dem, was sie fachlich mache und dass ich als Führungskraft dann eher dafür sorge, wie schaffe ich die Steine, die Hindernisse aus dem Weg und wie helfe ich den Menschen wirklich auch dieses Selbstvertrauen weiterzuentwickeln.
Ihr habt bei Microsoft eine große Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sind global verstreut auf der ganzen Welt. Was macht es so besonders, so einen Software-Riesen zu führen, aber vor allem auch, wie führt man mit Diversity bei so vielen Mitarbeitern und so vielen Standorten?
Mhm. Ja, ganz spannend. Also ich bin eben in meiner Position für Microsoft Deutschland zuständig, für Diversity and Inclusion für Microsoft Deutschland. Aber durch die Rolle arbeite ich jetzt eben sehr international, auch mit den anderen Teams und sehe auch, was in anderen Ländern passiert. Und das ist unglaublich interessant, weil die Schwerpunkte von Diversity in anderen Ländern ganz anders sind als bei uns. Und weil es einfach Themen gibt, die eine viel größere Bedeutung haben als bei uns oder auch noch an einem ganz anderen Stadium sind. Also es gibt ja viele Länder tatsächlich, da ist gleichgeschlechtliche Liebe noch mit der Todesstrafe belegt. Das muss man sich mal vorstellen. Das wäre bei uns Gott sei Dank mittlerweile unvorstellbar. Aber das ist eben was man auch im Kopf behalten muss. Und ich finde es ganz interessant, auch diese interkulturelle Arbeit und auch zu sehen, wo sind Schwerpunkte, wo können wir wirklich voneinander und miteinander lernen und diese Vielfalt, die wir als globales Unternehmen dann auch haben, wirklich zu nutzen, dass Mitarbeitende vielleicht auch länderübergreifend wechseln können, sich weiterentwickeln können. Und das macht mich tatsächlich sehr, sehr dankbar, so global arbeiten zu können und da auch für mich noch ganz, ganz viel dazu zu lernen und wirklich über den Tellerrand zu schauen, was wir von anderen Ländern lernen können und wie wir umgekehrt vielleicht auch andere Länder unterstützen können.
Du hast ja kurz vorher erklärt, wie du Führung siehst und wie du das selber handhabst. Was sind denn für dich zwei absolute Don'ts im Thema Führung, die dir spontan einfallen, die man bleiben lassen sollte?
Ich glaube tatsächlich, Misstrauen ist ein ganz großes Don't, was ich sagen würde. Also, dass man einfach den Mitarbeitenden nicht vertraut, sondern dass man so ein Kontrolletti wird, sage ich immer. Und dass man so ein Micromanagement macht, weil man eben sagt, ich möchte überall reinschauen, ich möchte alles wissen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Roadblocker, dass man da so eine Angst auch einfach schürt und dass die Mitarbeitenden gar nicht mehr sich trauen, Dinge zu tun, weil sie immer schon befürchten, oh, vielleicht mache ich wieder was falsch. Und tatsächlich würde ich auch sagen, Intransparenz ist ein ganz großer Punkt, weil Wirtschaft ist ja was sich sehr verändert. Change ist ein Riesen-Buzzword und wird es auch noch weiter sein. Und Veränderung ist einfach das, was im zentralen Mittelpunkt steht, weil wir ja auch innovativ bleiben müssen und uns deshalb immer weiter verändern müssen. Und eine Veränderung, das muss man sich auch mal psychologisch anschauen, das macht immer erstmal Angst. Niemand von uns sagt bei Veränderung, super, jetzt wird irgendwas anders, sondern es ist bei uns so ein ganz natürlicher Instinkt, dass wir erstmal sagen, oh, das verunsichert mich jetzt, das finde ich komisch, weil da ist jetzt nicht mehr das, was ich schon kenne. Und dafür ist eben eine Transparenz ganz, ganz wichtig, dass man klar kommuniziert, was wird sich verändern, wie wird sich's verändern, was erwarte ich vielleicht auch von dir innerhalb dieses Prozesses und wo stehe ich auch, was sind vielleicht auch meine Sorgen. Auch das ist ja eine Transparenz, die man teilen sollte, gerade als Führungskraft auch zu zeigen, ich weiß es auch selbst nicht hundertprozentig, ich habe auch selbst vielleicht Unsicherheiten. Und eben deshalb würde ich sagen, im Umkehrschluss, Intransparenz ist ein ganz, ganz großer Fehler, der passieren kann, oft gar nicht bewusst, oft glaube ich, sind Führungskräfte, dass sie sagen, das will ich jetzt, da will ich jetzt meine Mitarbeitenden nicht damit belasten. Ich glaube umgekehrt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich so transparent wie möglich zu sein.
Bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sind ganz viele Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Gibt es in deinen Augen ein Erfolgsrezept, das du den Jungunternehmen mitgeben kannst, es sozusagen von Beginn an, ich stelle es in Anführungszeichen, richtig zu machen? Also, dass Diversität und Inklusion im Unternehmen eigentlich von Beginn an integriert wird und von Beginn an auch gelebt wird?
Ja, also tatsächlich, ich stock so ein bisschen wegen dem Satz von Beginn an richtig zu machen, weil ich glaube tatsächlich, das ist eigentlich schon der Punkt. Wir sollten und müssen, glaube ich, akzeptieren, dass wir es nie richtig machen können. Wir müssen akzeptieren, dass wir Fehler machen werden und dass Dinge nicht funktionieren und dass wir Sachen vielleicht nicht wissen, dass wir lernen müssen. Das ist ganz, ganz zentral. Bei uns bei Microsoft hat sich so ein Begriff geprägt, den wir sehr nutzen, gibt es auch in der Wirtschaft, ein Growth Mindset mitzubringen. Also sich selbst bewusst zu sein, ich kann nicht alles wissen, aber ich kann wachsen und ich kann lernen. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz zentral, um das dann im besten Fall, wie du sagst, in Anführungsstrichen richtig zu machen, dass man einfach sagt, ich habe für mich das Bewusstsein, ich reflektiere das, das, was ich kann und was ich tue, kann gut sein und kann in dem Moment richtig sein. Aber ich muss immer auch für mich diesen Raum frei halten und dieses Bewusstsein schaffen, ich muss mich weiterentwickeln, ich muss lernen, ich will lernen, von anderen lernen, auch von mir selbst lernen, über mich selbst lernen. Und ich glaube, dann wird man auch intuitiv alles richtig machen können.
Das war mega spannend, Magdalena, soweit. Ich habe mir selber gerade zwei Notizen gemacht, die ich mitnehme. Wir schließen unseren Podcast immer mit einem kleinen Wordrap. Wir beginnen, du führst den Satz zu Ende. Ich würde da starten, als Kind wollte ich werden.
Kindergärtnerin.
Die wertvollste Berufserfahrung.
Empathie.
Am meisten an meinem Beruf liebe ich.
Die Menschen.
Und am wenigsten.
Die Bürokratie manchmal.
Diese Person hat mich inspiriert.
Ganz, ganz viele und ehrlich gesagt, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingen mag im Ersten, aber ich habe mich selbst viel inspiriert und das war auch für mich ein wichtiges Learning, dass wir uns nicht immer externe Role Models suchen müssen. Das ist toll und das ist wichtig, sich extern zu inspirieren, aber auch zu sehen, dass wir ein Role Model für uns selber sein können.
Spannende Denkweise und sehr schöne. Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen.
Meine Hochzeitsreise.
Ich bin dankbar für
das Leben, was ich habe und die Liebe, die ich in meinem Leben habe.
Ich wünsche mir für die nächsten Monate,
dass ich mein Buch fertig schreiben kann.
Ja, das hoffen wir alle auch. In diesem Sinne, vielen Dank für das spannende Gespräch, Magdalena, und die vielen Einblicke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Danke, Julia.
Danke euch.